miteinander. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Wir haben mittlerweile schon den 22. Podiumsanlass hier vom Swiss Real Estate Institute. Die schon öfters hier waren, haben gesehen, wir haben ein bisschen umgestellt hier vorne. Der Vorteil ist, dass hier die Referenten bereits schon von Anfang an am Apero-Tisch stehen können und nicht warten müssen, bis das Ende der Veranstaltung kommt. Heute ist das Thema, wie treffsicher sind Zins- und Wirtschaftsprognosen? So. Kannst du mal leise retour? Genau. Wir haben auch eine neue Anlage übrigens deshalb. Gut, ich möchte mich auch ganz herzlich wieder bedanken bei unseren Sponsoren, die diesen Anlass ermöglichen. Vorab möchte ich der ZKB danken, die das Event-Sponsoring übernommen haben. Auch möchte ich unseren treuen Platinium-Partnern danken. BE Electric, Service 7000, Sielhof, Swica und Homegate. Ohne ihre Unterstützung wäre dieser Anlass nicht möglich. Und auch ganz herzlich danken möchte ich Raumkultur TV, die uns aufnehmen und die dafür sorgen, dass etwa in 2 Wochen dieses Podium in den Lokalfernsehen kommen, also Tele Zürich, Tele Bern und so weiter. Ich habe gerade kürzlich eine unglaubliche Zahl gesehen, nämlich wir haben im Schnitt 80.000 Fernsehzuschauer, die nachher in den nächsten 2 Wochen sich also diesen Beitrag anschauen. Das ist ganz toll, also wir freuen uns. Und auch ein ganz toller Erfolg für Raumkultur, TV und ihre Sendung. Das Programm heute, wir hätten wieder 2 Einstiegsreferate zum Thema. Die Referate dauern so 5 bis 8 Minuten, etwas Kurzes. Und dann haben wir 45 Minuten der Hauptteil vom Abend, die Diskussion mit den Experten hier. Und wir würden dann etwa so um 7:15, 7:30 abschließen und dann können nicht nur die Referenten zu den Apero-Tischen, sondern dann stehen die Apero-Tische auch bereit für Sie im oberen Geschoss. Vielleicht ist es Ihnen in den letzten Jahren ähnlich ergangen wie mir, wenn Sie Zinsprognosen gelesen haben. Jedes Jahr kam die Prognose raus, jedes Jahr hieß es, momentan sind die Zinsen unglaublich tief. Aber in den nächsten 12 Monaten werden die Zinsen ansteigen. Wir wissen, im Nachhinein ist man immer klüger, aber wir haben ja immer noch rekordtiefe Zinsen. Und das hat uns dann auf die Idee gebracht, mal dieses Thema in ein Podium zu bringen und uns zu fragen, wie gut sind eigentlich diese Zins- und diese Wirtschaftsprognosen? Und ich habe mich dann auch gefragt, habe ich mich eigentlich nur getäuscht die letzten 8 Jahre? Oder waren die Prognosen wirklich in den letzten 8 Jahren systematisch zu optimistisch? Und falls es dem so war, warum waren diese Prognosen so viel zu optimistisch? Das erste Referat, das wir heute hören, ist von Herrn David Marmet. Er ist Chefökonom bei der Zürcher Kantonalbank. Er wird diesen Fragen mal nachgehen. Haben wir uns getäuscht oder waren die Prognosen tatsächlich etwas optimistisch in den letzten 8 Jahren? Und weshalb war es so? Er hat einen interessanten Werdegang, der uns natürlich als Fachhochschule besonders freut. Und zwar hat er seine berufliche Karriere mit einer Berufslehre als Maschinenzeichner begonnen. Ist so ein Paradebeispiel für den zweiten Bildungsweg, den wir ja alle immer proklamieren hier, hat dann berufsbegleitend die Matura gemacht, VWL an der Uni Bern studiert, war 7 Jahre am KOF, hat dann promoviert an der Uni Zürich, ist seit 2006 bei der ZKB und jetzt eben seit einigen Jahren der Chefökonom. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, Herr Marmet, was Sie uns da für Antworten auf diese brennenden Fragen geben können.
Danke, Herr Ilg. Ja, wenn Sie eben die Zinsprognosen anschauen und sehen, wie sie teilweise daneben liegen, dann stellen Sie sich die Frage, oder das sind dann die Momente, wo man sagt, das hätte ich auch machen können und ich hätte es wahrscheinlich für weniger Geld hingekriegt. Sind die Ökonomen dieses Geld überhaupt wert oder nicht? Das ist dann etwas, was wir dann später diskutieren werden. Aber ich möchte mal aufzeigen zuerst, wieso das denn eben die Schwierigkeiten entstehen bei Prognosen. Und eine der Schwierigkeiten ist schon, dass wir die Vergangenheit gar nicht kennen oder teilweise nicht kennen. Ich möchte das am Beispiel vom 15. Januar 2015 aufzeigen. Sie wissen das, 15. Januar 2015, die Schweizerische Nationalbank hat den Mindestkurs zum Euro aufgehoben. Die Ökonomen sagten, es gibt wahrscheinlich eine Rezession. Gab es nun eine Rezession oder nicht? Ich gehe nochmal zurück. Das erste Quartal nach dem 15. Januar oder das Quartal Januar, Februar, März, das war dann wirklich negativ. Das sind die BIP-Wachstumsraten, die Wirtschaftsschätzungen vom Staatssekretariat für Wirtschaft. Das war negativ. Das zweite Quartal, erstmals veröffentlicht, August 2015, das war positiv, also keine Rezession. Rezession hier so definiert, dass wir zwei Quartale hintereinander eine negative Wachstumsrate haben. Dann kamen neue Informationen, verschiedene Firmen haben ihren Abschluss gemacht und so weiter. Im Juni 2016, nochmals die Schätzungen vom SECO, wieder für dieses erste und zweite Quartal 2015. Was sehen wir? Es war wirklich keine Rezession, nochmals weiter auseinander die beiden Quartale. Und dann, ups, 2018, plötzlich hatten wir eine Rezession. Neue Informationen, wir haben eine Rezession. November 2018, hier herausgegriffen, nein, es war doch nicht ganz eine Rezession. Wieder der hellblaue Balken im positiven Bereich. Die neuesten Zahlen vom November 2019, doch, wir haben eine Rezession, auch nur ganz knapp. Also wir kennen teilweise nicht mal die Vergangenheit genau. Und wieso ist das so? Und wie wollen wir dann die Zukunft prognostizieren? Hier ein paar Aspekte diesbezüglich. Was sind denn die Schwierigkeiten, die wir haben, bei einer Prognose zu erstellen? Und ich möchte mal die Vergleiche zwischen Wetterprognose und zwischen Wirtschaftsprognose bringen. Bei der Wetterprognose ist es so, dass wenn ich alle Moleküle oder der Zustand von allen Molekülen in der Atmosphäre kenne, wenn ich auch ihre Geschwindigkeit kenne und zudem die physikalischen Zusammenhänge kenne, dann kann ich eigentlich die perfekte Wetterprognose machen. Oder anders ausgedrückt, je mehr Rechenleistung ich habe, je mehr Information, desto besser wird meine Prognose. Bei der Wirtschaftsprognose ist es meiner Ansicht nach nicht so. Wenn ich wohlgenährt aus dem Restaurant komme und irgendeine Werbung sehe über Hamburger oder heute müsste man sagen Veggie Burger, wenn ich diese Werbung sehe, dann reagiere ich anders auf diese Werbung, als wenn ich hungrig durch die Straßen laufe. Also ich kann bedingt reagieren. Ich habe eine gewisse Freiheit auf neue Informationen. Ich reagiere nicht mechanisch immer gleich. Also deswegen auch dieser Ausspruch vom Philosophen Schopenhauer, der Mensch kann tun, was er will, er kann aber nicht wollen, was er will. Also bedingt nur kann ich frei entscheiden, aber ich kann frei entscheiden. Dem Wetter ist es egal, wer die Prognose macht. Spielt keine Rolle. Bei der Wirtschaftsprognose ist es anders. Wenn die SNB, wenn die COF sagt, es sieht nicht gut aus, der Coronavirus kann allenfalls die Schweizer Wirtschaft beeinflussen, dann überlege ich mir, was ich machen soll. Vielleicht gehe ich dann am Abend nicht in ein Konzert, weil ich zu nahe bei den Leuten bin. Ich verändere mein Verhalten. Und wenn wir Wirtschaftsprognosen machen, haben wir immer Annahmen. Und wenn sich diese Annahmen über die Zeit ändern, eben Stichwort Coronavirus, und unsere Prognose dennoch eine Punktlandung ist, wir genau prognostizieren, dann war unsere Prognose schlicht falsch. Denn wenn die Annahmen sich ändern, müssen sich eigentlich auch die Prognosen ändern. Wir haben also ein reaktives System, was wir beim Wetter nicht haben. Je kürzer die Frist beim Wetter, desto einfacher sind die Prognosen. Also ich kann Ihnen heute Abend auch prognostizieren, wenn Sie rausgehen, es wird nicht regnen. Ob es dann morgen regnet, weiß ich nicht, aber je kürzer die Frist, desto einfacher sind Prognosen. Und das ist bei der Ökonomie oder bei den Wirtschaftsprognosen auch nicht der Fall. Ich kann Ihnen nicht verlässlich sagen, ob morgen die Zinsen steigen werden oder fallen werden. Irgendwelche Finanzmarktzinsen. Aber ich kann Ihnen wahrscheinlich mit einer, glaube ich jetzt mal, einer höheren Wahrscheinlichkeit als 50% sagen, ob die Zinsen in 3 Monaten steigen werden oder nicht. Dort haben wir andere Instrumente. Und ein weiterer Punkt, oder nein, eigentlich gibt es auch Gemeinsamkeiten. Je stabiler die Wetterlage, desto einfacher die Prognose. Das ist bei der Konjunktur das Gleiche. Je stabiler die Konjunktur, desto einfacher kann ich eine Prognose machen. Und wenn wir halt Turbulenzen haben, werden die Prognosen dann auch schwieriger sein. Und es gäbe noch weitere Gemeinsamkeiten oder weitere Sachen, die nicht gemeinsam sind, aber da können wir oder wollen wir aus zeitlichen Gründen nicht weiter drauf eingehen. Und ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie dann eben die Prognosen eingetroffen sind, wie stark sie daneben gelegen sind oder wie treffend sie waren. Hier die BIP-Prognosen, das Bruttoinlandprodukt, aufgetragen. Und es gibt die sogenannten Konsensprognosen. Das heißt, Ökonomen von der KOF, von der BAK, also von den Forschungsinstituten, aber auch von Banken und Versicherungen geben monatlich an, wie sie die Prognose oder wie sie das BIP und auch andere Werte für dieses Jahr und für nächstes Jahr einschätzen. Und hier mal aufgetragen die Einschätzungen vom Januar für das nächste Jahr minus dann die wirklich realisierten Werte. Und wenn wir da schauen, da liegt man teilweise recht daneben. Zum Beispiel in den 90er Jahren, viele von uns oder die Älteren von uns mögen sich noch erinnern, in den 90er Jahren hatten wir eine Bankenkrise, wir hatten eine Immobilienkrise, das Wirtschaftswachstum war schwach, war 3 Jahre hintereinander negativ. Die Ökonomen haben das nicht so eingeschätzt. Sie haben die Prognosen eigentlich zu hoch angesetzt und deswegen sind diese blauen Balken im positiven Bereich. Anders zum Beispiel vor der Finanzmarktkrise, da haben die Ökonomen das Wachstum tiefer eingeschätzt, als es dann war, deswegen da im negativen Bereich. Wir haben da also so gewisse Zyklen und wenn wir dann schauen, wie es Mitte Jahr für das laufende Jahr war, auch wieder genau gleich mit der realisierten Prognose, Werten abgezogen, sehen wir, die Prognosen werden natürlich besser. Ist eigentlich auch klar. Fairerweise muss ich sagen, wenn wir das für die Inflation machen würden, sieht es schon mal deutlich besser aus. Und wenn wir das für die Arbeitslosenrate machen würden, dann hätten wir ganz, ganz kleine Balken. Also oder Säulen in diesem Fall. Also das sieht dann wirklich gut aus. Das mal zu den Prognosen beim BIP. Wie sieht es dann bei den Zinsen aus? Auch da, die Konsensökonomen haben zum Beispiel den 3-Monats-Libor prognostiziert für die nächsten 12 Monate. Also jeden Monat sage ich, wie sieht es in 12 Monaten aus? Das war die Prognose 2000 für all die Monate. Grün aufgetragen. Eingetroffen ist es so. Wir sehen, die Zinsen sind gefallen, jeden Monat tiefer. Was machen die Ökonomen dann? Sie gehen auch tiefer. Wir schauen uns an, die Zinsen sind weiter gefallen. Die Prognosen, also die Zinsen fallen, 2002 fallen sie. Ich prognostiziere dann für 2003 auch tiefere Zinsen. 2003 stabilisiert sich die Lage. Die Ökonomen stabilisieren auch ihre Prognosen in dem Sinn. Und so kann man das Ganze durchspielen und wir kommen dann, natürlich interessant, was passiert 2007, 2008. Das sind die Prognosen für 2008 von den Ökonomen. Sie sagen, oder sie prognostizierten Ende 2007 für Ende 2008 ein Libor von rund 3%. Es kam dann anders, wie wir wissen, und die Ökonomen haben es auch angepasst. Also wir können jetzt das durchexerzieren, müssen wir nicht. Auf jeden Fall, was wir sehen, der aktuelle Zins hat einen Einfluss auf die Prognosen für den zukünftigen Zins. Und dasselbe könnten wir jetzt machen auch für die Renditen, für den Wechselkurs, für die meisten Finanzmarktvariablen. Wie sieht es denn aus, wenn die Ökonomen längerfristige Prognosen machen? Auch dort die Konsensprognosen, da werden die Ökonomen zweimal im Jahr gefragt, dass sie ihre Rendite oder die Rendite für die 10-jährige Eidgenossen angeben für die nächsten 5 Jahre. So haben sich die Renditen entwickelt, tatsächliche Entwicklung, hier blau aufgetragen. Und jetzt schauen wir uns an, wie die Prognosen waren. Das waren die Prognosen für die nächsten 5 Jahre. Und ich gehe da jetzt einfach relativ rasch durch. Was sehen wir? Die Ökonomen. Also das ist nicht meine Frisur am Morgen früh, sondern das sind wirklich die Prognosen der Ökonomen. Und ich gehe nochmals zurück. Was man eigentlich sagen kann, die Ökonomen sind Optimisten. Sprich wenigstens Konjunkturoptimisten, weil die Zinsen haben ja irgendeine Funktion mit dem Wachstum und mit der Inflation. Und sie schätzen eigentlich die Zukunft immer positiv ein. Das ist sicher eine der Erkenntnisse. Ob das jetzt treffsicher ist oder nicht treffsicher, das können wir dann diskutieren. Auf jeden Fall möchte ich noch zum Schluss auf den Punkt eingehen, nochmals, wo ich am Anfang gesagt habe. Wir haben ein reaktives System. Der Mensch kann bedingt frei entscheiden, auf einen äußeren Einfluss kann er bedingt entscheiden. Wenn wir immer unsere Prognosen genau treffen würden, würde das heißen, der Mensch reagiert mechanisch immer genau gleich. Und ein bisschen ketzerisch gefragt in dem Sinn, wollen wir lieber eine freie Gesellschaft, Menschen, die frei entscheiden können, oder wollen wir lieber treffsichere Prognosen? Soweit meine Ausführungen, Herr Ilk.
Besten Dank, Herr Marmet. Ich bin froh, dass Sie mich meine Erinnerung nicht völlig im Stich gelassen hat. Also es war tatsächlich so, dass diese Prognosen immer etwas optimistisch waren. Ich bin gespannt, ob es dann auch einen Lernprozess bei den Ökonomen gibt, wo man sich dann der Realität etwas annähert oder ob man kontinuierlich ein Optimist bleibt. Das zweite Referat ist von Herrn Hegeli. Er ist der Chefökonom der Swiss Re, hat sein Studium gemacht in der London School of Economics, sein PhD an der Uni Basel, hat dann sehr eine internationale Karriere gemacht, war im Internationalen Währungsfonds in Washington tätig und hat dann 10 Jahre lang die Investments geleitet, bei der Swiss Re die Strategie für die Investments gemacht, bis er dann jetzt neu seit längerer Zeit die Funktion vom Chefökonom bei der Swiss Re übernommen hat. Sie haben auch sonst noch ein paar interessante Nebentätigkeiten, habe ich gelesen. Sie sind bei der Weltbank aktiv. Sie sind auch im World Economic Forum in verschiedenen Gruppen dabei und Foren dabei. Und vor allem, was uns besonders gefallen hat, sie machen auch die Zinsprognosen für die Swiss Re. Und jetzt sind wir natürlich extrem gespannt, ob Sie auch so eine Sturmfrisur haben oder ob das bei der Swiss Re oder ob Sie eine bessere Trefferquote haben. Herr Hegeli, bitte.
Zuerst mal besten Dank für die Einladung. Große Freude für mich, hier zu sein. Und dieses Bild ist nicht ein Bild von meinen letzten Ferien. Ich war zwar in dem Gebiet, aber es hat keinen Sturm gehabt. Es ist mehr ein Sinnbild für den weiteren Sturm, den ich erwarte für die Weltwirtschaft. Auf der einen Seite, aber es ist auch ein Sinnbild, ein bisschen für den Sturm, den zum Teil absolut die Prognosen und die Prognostiker erfahren. Und ich denke, seit längerer Zeit, wie Sie im Kurs in meinen Ausführungen sehen werden. Aber ich werde in meinen Ausführungen auch nachher natürlich sehr gerne auch unsere Prognosen darlegen. Zuerst einmal, wir haben gehört, Ökonomen sind Optimisten. Ja, das mag schon sein. Ich bin eher ein Realist, auch Optimist. Wenn ich mal schaue, wo wir uns heute befinden. 10 Jahre, seit die globale Finanzkrise ist ja schon 10 Jahre her. Und wenn Sie schauen, wo die Prognosen heute sind, dann muss man schon fast sagen, es brauchte 10 Jahre, bis endlich mal der Optimismus wegging und man realistischere Prognosen haben. Sie sehen das hier ganz links, das sind die Leitzinsen der US-Zentralbank und deren Terminkontrakte, also was die Markterwartungen sind für die US-Leitzinsen. Sie sehen, man hat noch viel stärker als mein Kollege vorher gezeigt hat in der Schweiz, man hat noch viel stärker auf höhere Zinsen gewettet. Immer wieder, das zeigt das Sinnbild, Optimismus, dass Ökonomen und ökonomischen Prognosen viel zu optimistisch waren. Wenn ich schaue auf der rechten Seite, und das ist die Prognose für das globale Wirtschaftswachstum, bei meinen früheren Arbeitgebern, für die Schweizerische Nationalbank war ich beim Internationalen Währungsfonds als Schweizer Vertreter, muss man auch sagen, waren auch nicht viel besser. Man sieht immer diese V-Erholung, was die Wirtschaftsverlauf trifft. Ja, das zeigt da, man hat an sich immer wieder eine Prognose gemacht, zurück zum Durchschnitt. Das war an sich ein bisschen so die Devise. Prognose zurück zum Durchschnitt und das war natürlich kreuz und quer die falsche Strategie. Schauen Sie sich mal diese Statistik an. Ich denke, diese Statistiken sind extrem wichtig. Diese Statistiken zeigen ganz klar, dieser Makrozyklus, den wir haben seit 10 Jahren, der ist und wird nicht Mean Reverting. Mean Reverting heißt, es gibt keinen Rückkehr zu einem langfristigen Durchschnitt. Wir hatten eine strukturelle Krise und diese strukturelle Krise haben wir uns immer noch heute damit zu kämpfen. Wir denken auch bei der Swiss Re, dass die Weltwirtschaft als solches weniger widerstandsfähig ist als noch vor 10 Jahren. Sprich, wenn es einen neuen Schock gibt, wir haben vor kurzem über Coronavirus gesprochen, die Weltwirtschaft ist weniger widerstandsfähig als noch vor 10 Jahren. Schauen Sie sich die Statistiken an für die USA. Normalerweise haben sie nach einer Rezession das normale BIP-Wachstum verdoppelt sich wieder zum normalen langfristigen Trend. Gleichzeitig ist das geschieht es auch mit den Aktienmärkten, wo sich fast um das Zweifache, nachdem sie natürlich gefallen sind, dann wieder erholen. Also 1,7 ist fast um 2 Mal werden sich die Kurse wiederholen. Aber was haben wir jetzt gesehen seit 2009? Seit 2009 haben wir gesehen, ja, extrem tiefes Wachstum. Wir kommen praktisch nicht zurück zu dem Wachstum, was wir vorher gehabt haben. Und das ist für die USA und die USA geht relativ gut. Plus 45%. Aber auf der anderen Seite Times 4, also für Faktor 4, die Aktienpreise S&P 500 haben sich um ein Vierfaches vergrößert. Ich finde das extrem erstaunlich. Wie kann es sein, dass obwohl der Makrozyklus nicht zurückkommt, also der Makromotor, dieser Sechszylindermotor läuft auf 4 oder 3 Zylindern, aber die Aktien, da kommt der Turbo und der Biturbo wirklich zum Zug. Ich kann es mir auch als Ex-Zentralbankler nur damit erklären, dass wir heute immer noch extremen Zentralbank-Intervenismus und Aktionismus haben. Ohne die Zentralbanken wären diese Aktienkurse nie und nimmer hier. Und wenn man zurückgeht über die Motivation vom FED, es war ja auch gewollt. Ob es dann den positiven makroökonomischen Nutzen hat, ich bin sehr skeptisch, aber ich denke, das ist nicht die Debatte, die wir heute führen. Wenn Sie noch, ja, Entschuldigung, ich muss noch zurückgehen. Wir reden viele Prognosen, oder? Wir reden und wir brauchen die Prognosen. Wir gehen später nochmals darauf ein. Wir brauchen Prognosen für die Kapitalsteuerung von einem Unternehmen, um Risiko anzulegen. Sei es bei uns, bei der Swiss Re auf der Asset-Seite oder sei es dann auch auf der Underwriting-Seite. Wir arbeiten auch sehr viel mit Szenarien. Das ist, denke ich, ist sehr wichtig. Wir haben seit letztem Jahr auch sogenannte Macro-Resilience-Indizes entwickelt. Genau aus dem Grund, dass man zwar Makroprognosen, Punktprognosen braucht, aber an sich viel wichtiger für einen Ökonom oder für einen Eigenheimbesitzer ist ja, kann eine Volkswirtschaft einen neuen Schock absorbieren, einen neuen und negativen Schock absorbieren? Ja oder nein? Aus dem Grund haben wir zusammen mit der London School of Economics diesen Macro Resilience Index konstruiert. Den machen wir jetzt. Jedes Jahr wird der abgedatet und veröffentlicht. Und das stellt dar, die Fähigkeit, Schocks zu absorbieren. Ganz kurz, er besteht aus zwei Teilen. Einen Makrobuffer, finanzpolitischer Spielraum, extrem wichtig, sowie auch geldpolitischer Spielraum. Wenn man mehr Buffer hat, dann kann man auch mehr die Schocks absorbieren. Aber auch strukturelle Elemente, die sind hier aufgeführt, gehen nicht mehr darauf ein. Ich schaue mal im Publikum. Was denken Sie, wenn wir jetzt einen Immobiliencrash hätten, 20% tiefere Immobilienpreise, welches Land oder Länder während dem könnte das am besten verdauen? Hat es da irgendwie Meinungen im Raum? Ein Land, irgendjemand? Haben Sie eine Meinung dazu? Welches Land am besten einen 20% Immobiliencrash verkraften könnte?
Deutschland.
Schauen wir mal, Sie sind ein guter Prognostiker. Sind Sie auch ein Prognostiker? Oder nicht mehr ein Prognostiker? Das schauen wir gerade. Wir machen diese Rangliste. Also Deutschland ist nicht in den Top 5. Also Deutschland wird es ein bisschen schwerer haben als zum Beispiel die Schweiz. Die Schweiz ist hier, hat den besten Rang in terms of Fähigkeit, diese Schocks zu absorbieren. Das kann man damit erklären, dass in der Schweiz, man hat viel Fiskalspielraum, ja, man hat noch ein bisschen geldpolitischen Spielraum, aber man hat auch eine sehr gute aufgesetzte Bankenindustrie und Industrie generell in der Schweiz. Deutschland ist nicht in der schlechteren Hälfte, aber ist nicht in den Top 5, ich glaube, ist in den Top 10. Stellt sich nicht so schlecht dar, also war nicht so fest daneben. Aber das hilft uns auch anzuschauen, oder welche Länder kann man mehr Risiko eingehen, weil Punktprognosen ist ja an sich auch eine, wenn man Punktprognosen macht, möchte man auch wissen, wie geht es dem Land. Und unserer Ansicht nach ist so eine Makroresilienz viel, viel wichtiger und viel besserer Gradmesser, um diese Frage zu beantworten. BIP-Prognosen, man fokussiert immer auf das BIP, auf das BIP-Aggregat. Haben Sie noch einen Punkt? Ja, bitte, absolut.
Deutschland, ist das stärker gestiegen als in der Schweiz? Weil Schweiz ist sehr stark angestiegen. Darum habe ich eben, wo die Schweiz, klar, man kann das wieder buffern, aber die Frage ist, hat sich das extrem, hat sich dieser Markt in der Schweiz mehr entwickelt als beispielsweise in Deutschland?
Nein, Schweiz war relativ stabil. Also die Top 3, erstaunlicherweise stabil. Wenn Sie sich anschauen, was sind die 5 Länder, die sich am besten entwickelt haben über den letzten 10 Jahren, in terms of der makroökonomischen Fähigkeit, Schocks zu absorbieren, sind das asiatische Länder oder Länder, die sehr viel vernetzt sind mit Asien, sowie Australien und Neuseeland. BIP-Prognosen, das Aggregat, das ist das, was jeder kennt. Als Ökonom ist es natürlich immer wichtiger, auch Produktivitätswachstum anzuschauen oder auch die Einkommensverteilung. Das sieht man nicht in einem Aggregat. Und das ist schlussendlich für eine Beurteilung, wie geht es einer Volkswirtschaft oder wie geht es einer Gesellschaft, extrem wichtig. Und wie lassen diese Faktoren auch einfließen in unser Macro Resilience Index. So ja, wir machen Punktprognosen, aber wir machen auch diese Macro Resilience Indices, welche wir jährlich veröffentlichen. Schlussfolgerung 3. Erstens, der Hang zum Optimismus schwindet, auch in den Prognosen. Ich kann sagen, ja, endlich, das ist gut, dass man diesen Hang zum Optimismus nicht mehr so in den Prognosen sieht. Es ist nicht angesagt, dass man pessimistisch sein soll, nein, aber eine Prise Realismus, absolut ist angefragt. Zweitens, Makrozyklus geht nicht zurück zum Durchschnitt, das ist eine Illusion, es bleibt eine Illusion, wird auch weiterhin Illusion bleiben. Ich denke auch weiterhin, die Zinsen bleiben tief, auch in der Schweiz, für Häuserbesitzer nicht schlecht, wenn ich an den Kapitalgewinn denke. Und drittens, die Resilienz, Fähigkeit, die Schocks zu absorbieren, ich denke, das ist matchentscheidend. Matchentscheidend, ob man einen Immobiliencrash als Gesellschaft oder als Volkswirtschaft verkraften kann, ja oder nein. Die Schweiz und die USA stehen sehr gut da, anhand von unseren Analysen. Weltwirtschaft viel weniger. Also Weltwirtschaft heute in schlechteren Stand als noch vor 10 Jahren. So, das waren meine Ausführungen und ich freue mich jetzt auf eine super spannende Debatte. Ja, danke.